Bitte schlagt doch eure Bibeln auf in 1. Timotheus 3 in Vers 1. Und heute machen wir weiter in dem Studium, wo es um die Ältestenschaft weitergeht oder beziehungsweise die Ämter der Gemeinde mit dem Fokus heute über die Ältestenschaft. Und heute geht es um den internen Ruf, den innerlichen Ruf eines Ältesten. Nochmal für euch zur Hilfe, das ist ein Brief von dem Apostel Paulus an den Timotheus. Das ist ein pastoraler Brief. 1. Timotheus 3, Vers 1. Ich lese vor. Glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Das ist die Lesung des heiligen, unfehlbaren und von Gott inspirierten Worte Gottes. So lasst uns beten. Himmlischer Vater, du hast gesprochen und dein Wort steht ewig. Wie wir heute Morgen kommen, Herr, hilf uns, es mit Freuden anzunehmen, dass dein Wort uns unterweist. Herrsche in uns, über uns, damit wir nach dem trachten, was dir wohlgefällig ist und angenehm vor deinem Angesicht. O Vater im Himmel, wir bitten, dass dein Wort auch mit Klarheit ausgeht, dass du unserer Gemeinde heute Morgen dienst durch das Wort. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Große Sorge muss man tun in der Vorbereitung, Prüfung und im Gebet, bevor ein Mann oder eine Gemeinde einen Ältesten einsetzt, beruft und auswählt, damit er dient an der Gemeinde Jesu Christi. Und wahrlich, das ist richtig. Christus hat es uns allein gelassen, damit wir unsere Worte einfach in biblischer, dass wir da einfach nicht wissen, wie es funktioniert und was da abgeht. Nein, sondern uns wird da viel mitgegeben. Das heißt, heute Morgen geht es um den innerlichen Ruf, was im Menschen ist, im Mann ist, dass er weiß, wenigstens er, dass er berufen wurde, um den Herrn Jesus Christus zu dienen inmitten der Gemeinde. Und ganz spezifisch gibt es zwei Rollen, um diesen inneren Ruf zu unterscheiden. Erste Gemeinde, sie prüft, um zu schauen, ob es einen Mann gibt, der solche Gaben hat, die dazu notwendig sind, und dann Männer auch herausfordert, ermutigt, sie unterweisen und vorbereiten für dieses Werk. Und dann gibt es den zweiten Teil, dass Männer ihre eigenen Herzen untersuchen sollten, ihre eigenen Gaben und verlangen, ob sie einen Ruf Jesu Christi haben, ihm zu dienen, nämlich in dem Dienst eines Ältesten. Das sind zwei große Dinge. Der äußerliche Ruf, dass die Gemeinde das erkennt, und dann der innerliche Ruf, dass der Mann oder der Mensch sich selbst prüft. Und wie wir in die Passage treten heute Morgen, so wird der Älteste als Aufseher bezeichnet. Und ihr mögt vielleicht denken, hey, in einer presbyterianischen Gemeinde habe ich noch nie von einem Aufseher gehört. Aber die Bibel benutzt das Wort Aufseher, Episkopos, aus dem Griechischen, wie die episkopale Gemeinde, der Bischof oder der Bischof und der Presbyter. Sie werden immer wieder ein oder das andere Wort ausgetauscht verwendet. Es gibt also zwei verschiedene in der Gemeinde jedenfalls. Einmal die lehren und einmal die nicht lehren. Da gibt es noch einen Unterschied. Aber die Bezeichnung als Ältester wird auch mit Aufseher bezeichnet, um zu zeigen und nochmal zu offenbaren, was für eine Aufgabe er hat. Er sorgt sich um die des Volkes Gottes, um die Leute nochmal zurückzuziehen von der Gefahr und der Gemeinde zu dienen, sie zu nähren und sie zu behüten. Der Aufseher, der Älteste. Ganz spezifisch, das hier geht um das Amt des Ältesten. Und die drei Punkte, die wir heute Morgen betrachten, das sehen wir eins nach dem anderen an. Nämlich erstens, das ist eine Lehre, die sehr wichtig ist. Das ist eine sehr wichtige Lehre. Zweitens, es gibt eine einfache Qualifikation, eine simple Qualifikation. Und Nummer drei, das Wesen oder die Beschaffenheit der innerlichen Berufung. Wie wir nun heute Morgen an den Text treten, möchte ich euch zeigen, dass Paulus in den dritten Kapitel folgendermaßen einsteigt, nämlich: Glaubwürdig ist das Wort. So möchte er noch einmal hervorheben, wie wichtig das ist. In Briefen, die Paulus an die Gemeinden schickt, so haben wir nur einmal aus fünf, wo diese Bezeichnung hier benutzt wird. Also dieser Satz, glaubwürdig ist das Wort oder so ähnlich in anderen Abwandlungen, wird nur fünfmal in den Briefen von Paulus verwendet. Wenn wir also hierher kommen an diesen Teil, so sollten wir kurz eine Pause einlegen, denn das ist etwas Wichtiges, weil Paulus erkennt dies als etwas an, das sehr wichtig ist für Christen, damit sie das wissen, damit sie das glauben und damit sie das auch feiern oder auch freudig annehmen in ihren Herzen. Und das lesen wir heute Morgen. Wir hören nämlich von einer Passage, die um die Kirchenordnung geht. Sehr aufregend, nicht wahr? Also die Ordnung der Gemeinde, Struktur. Und wenn ihr an christliche Dinge denkt in eurem Leben und macht das dann je nach Wichtigkeit, also wenn ihr nach Wichtigkeit etwas sortieren müsstet, würde dann so etwas wie das hier als wichtig ansehen? Vielleicht hört sich eure Ordnung so an. Und ich denke, das ist eine gute Ordnung. Als Nummer eins hat man dann die Lehre der Unfehlbarkeit der Schrift, dass es wahrhaftig ist, unfehlbar, rein, vollkommen ist, dass es gut ist, um Menschen zu unterweisen, zu lehren und zu predigen, damit Menschen das lernen und unterwiesen werden. Dann als zweites die Lehre der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, drei Personen, ein Gott. Wie er ewig ist, im Wesen, im Dienst. Vielleicht auch die Lehre Jesu Christi, dass Jesus Christus zwei Naturen in einer Person hat. Der in Ewigkeit der eingeborene Sohn ist, dass er wahrhaftig Mensch und wahrhaftig Gott ist, die hypostatische Vereinigung oder Einheit, das Wesen Jesu Christi. Dass sein Gehorsam vollkommen war, ohne Fehl, dem Gesetze Gottes gegenüber und dass er den Zorn Gottes dann am Kreuze auf sich lud. Dann hat man die Lehre der Errettung. Errettung ist aus Gnade allein. Doch diese Passage heute Morgen legt noch einmal einen neuen und einen sehr hohen Fokus auf diesen Teil. Denn hier geht es um das Wohl der Gemeinde. Das ist eine glaubwürdige Sache. Eins aus fünf ähnlichen Aussagen, da hören wir nämlich Sachen wie, also wenn wir jetzt die anderen Passagen so ansehen. Also zum Beispiel in 1. Timotheus 1,15, da heißt es nämlich: Glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Das hat er auch nochmal hier, nämlich einen großen Fokus, oder das hebt er nochmal hervor. Da geht es um die Gnade Gottes und um die Sündhaftigkeit des Menschen. Die Errettung. Und an einer anderen Passage, da heißt es, dass Gott, der Vater, seinen Sohn sandte, genau zur rechten Zeit, nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit oder als wenn wir toll wären, sondern nach seiner Gnade sandte er seinen Sohn, Jesus Christus, damit wir durch seine Gnade gerecht gesprochen werden und Erben des ewigen Lebens. Dies ist glaubwürdig und aller Annahme wert. Und heißt das jetzt nun tatsächlich, dass dieser Vers hier, 1. Timotheus 3, Vers 1, auf die gleiche Ebene gestellt wird, wie die anderen Verse hier? Ja, das heißt es. Denn er ist sehr spezifisch in dem, was er hier sagt. Und woher wissen wir das? Nun, damals gab es auch so eine Art Glaubensbekenntnisse. Und Dinge, die sehr wichtig waren, Dinge, die eben ein bisschen mehr hervorgehoben wurden. Und deshalb ist doch das ja eins, wovon gesagt wird, dass es in den Herzen und Gedanken der Menschen sein sollte. Dass es so wichtig für den Paulus war. Wir wissen nämlich auch von Paulus, dass er den Titus zurückließ auf seiner Missionsreise, nämlich in Kreta, damit Titus dort Älteste einsetzt. Es war ihm sehr wichtig, dass er das tut. Wir wissen auch, dass Paulus auf den verschiedenen Missionsreisen, wie er dort schlimm verfolgt wurde und sogar gesteinigt wurde, weil er dort Ältesten einsetzte. Das ist eine Lehre, die nicht gleichgültig ist und auch nicht einfach erfunden wurde, sondern ist eine sehr wichtige Sache im Leben einer Gemeinde. Und jetzt sitzt ihr hier und denkt, wieso ist das so wichtig, lieber Pastor? Warum genau? Liebe Freunde, das ist wichtig, weil Christus eingesetzt hat, dass Christen Trost, Freude, Ruhe und Frieden empfangen, ganz einzigartig, nämlich durch sein Wort, wie es verkündigt wird, wie es vorgelesen wird. Und das ganz spezifisch durch Älteste. Habt ihr das gehört? Dass Christus es so eingesetzt hat, dass Christen wachsen durch den Dienst des Wortes, durch die Ältesten. Deshalb ist der Apostel Paulus auch so sehr darum besorgt, weil er um die Reife und um die Sicherheit und die Verteidigung der Seelen von Christen sich kümmert. Das ist für dich, für euch. Das ist um die Verteidigung willen und um des Wachstums für dich als Kind Gottes. Du magst dann sagen, ach, lieber Pastor, ja, ich habe die Lesung das in der Andachtszeit und durch meine tägliche Befleißigung im Gebet jeden Tag. Und wenn ihr das nicht tut, dann sage ich, ja, das ist unglaublich wichtig für das christliche Leben und das solltet ihr auch tun. Aber, lass mich auch Folgendes sagen, was wir tun am Tag des Herrn, das ist sehr wichtig für unsere Seelen. Es wurde eingesetzt von Gott und spezifisch zum Segen, zum Wohl der Seelen der Christen, um Verlorene zu erretten. Das ist eine wichtige Lehre. Ich hoffe, dass ihr das gemeinsam mit mir auch so ergreift. Und dann haben wir eine simple Qualifikation hier. Hier heißt es nämlich, glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Wenn er nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Was ist für eine simple Voraussetzung, Qualifikation eines Ältesten? Das ist nämlich A, das ist für Männer. Eure Übersetzung mag vielleicht sagen, da heißt es, wer nach einem Aufseherdienst trachtet. Einfach nur wer. Aber hier ist es also der maskuline Fall oder Form. Es heißt er, der. Da wird immer wieder hervorgehoben, dass es hier um einen Mann geht. Ihr mögt vielleicht denken, dass der Apostel Paulus ein altertümlicher Idiot ist, mag man vielleicht sagen. Er ist nicht ein Mann der Moderne. Klar, er ist definitiv nicht ein Mann der Moderne. Aber der Apostel Paulus, wenn er das hier schreibt und auch weiterhin erklärt, im Meer und tieferem Detail oder auch wenn es um einen Diakon geht, da ist es so. Also wenn er sagt, dass es für Männer ist, dieser Dienst, dann ist er kein Chauvinist. Das ist jetzt nicht einen Schlag gegen die Frauen. Es das heißt auch nicht, dass die Frauen nicht in der Lage sind zu lehren. Nein, das hat auch nicht damit zu tun. Wie oft wart ihr in der Schule und die Lehrer, die euch etwas beigebracht haben, waren Frauen. Und klar, die besten Lehrer, die ich hatte, waren sogar Frauen. Auch meine Tanten und meine Mutter, sie haben mich belehrt. Auch damals als Kind im Worte. Und das war eine gute Sache. Und da geht es jetzt nicht um die Fähigkeit von Frauen, sondern um die eingesetzte Ordnung, die Gott für die Gemeinde vorgesehen hat. Das ist etwas, das Gott spezifisch für Männer eingesetzt hat, damit sie die Verantwortung übernehmen, um das Volk Gottes zu unterweisen und für sie zu sorgen. Das ist eine Aufgabe für einen Mann. Ihr solltet verstehen, dass Kapitel 3 in Verbindung mit Kapitel 2 geschrieben wurde hier an den Brief an Paulus, den Brief von Paulus an Timotheus. Da heißt es nämlich spezifisch, dass Männer dieses Amt aufnehmen sollen, diese Verantwortung. Und ich verstehe, dass die Sprache oder die Worte, die hier von Paulus verwendet werden, etwas scharf oder seltsam sind. Und ganz klar, ich möchte noch einmal hervorbringen, dass es jetzt nicht heißt, dass Paulus hier ein paar Seitenhiebe verteilt gegen die Frauen. Nein, bitte versteht das nicht falsch. Sondern da gibt es eine Ordnung, die Gott eingesetzt hat. Denn es heißt ja auch in der Schöpfung, dass der Mann zuerst geschaffen wurde und dann die Frau und die Frau als Helfer für den Mann. Und könnt ihr auch euch noch daran erinnern, wie Adam reagierte, als er die Frau als erstes sah. Also es hat ihm quasi die Stimme verschlagen. Und ich möchte euch daran erinnern, dass Gott hier eine spezifische Ordnung hat für sein Volk und für diese Aufgabe. Und wieso ist das so wichtig? Weil wenn man diese Rollen umkehrt oder vermischt, dann ist es eine gefährliche Sache für die Gemeinde. Und dann sagt ihr eventuell, wieso weißt du das, Pastor? Woher willst du das wissen? Der Apostel Paulus, er spricht nämlich selber von einem Fall, wo so etwas geschah und das eine Gefahr war. Was haben wir da? Nämlich im Garten Eden. Klar, da hat die Frau, sie ging hin und hat dann die verbotene Frucht genommen. Wo war Adam? Adam war neben ihr Frau. Er war mit ihr. Er war passiv. Er war so gesehen ein Feigling, wo er eigentlich feststehen sollte. Er hätte eigentlich etwas sagen sollen. Er hätte die Schlange zurechtweisen sollen. Er verteidigt da nicht die Wahrheit. Und was passiert dann? Die Frau, sie ist nun unbeschützt. Unbeschützt und kann angegriffen werden. Sie nimmt die verbotene Frucht, isst davon und gibt es dem Adam, er isst davon und wir alle fallen in die Sünde. Ein Text in der Schrift hier. 1. Timotheus 3,1. Dass es heißt, dass die Männer aufstehen sollen. Es ist kein Seitenhieb gegen Frauen, sondern es ist ein Ruf an die Männer. Es ist ein gutes Wort, dass wir herausgefordert werden als Männer, dass wir hören sollten und unsere eigenen Herzen prüfen sollten, die Berufung Gottes hören, um zu prüfen, ob wir erweckt werden im Dienst für den Herrn Jesus Christus. Darum geht es, für dich zu hören, dass es gut ist, den Herrn Jesus Christus zu dienen, indem man ein Knecht wird, ein Knecht um des Herrn Jesus Christus willen und um seines Volkes. Darum geht es hier. Es ist eine Berufung für dich, Männer, dass du kommst und deiner eigenen selbst stirbst, deine eigenen Rechte hingibst, deine Freiheiten ablegst für das Volk Gottes. Darum geht es. Wenn jemand darin Anstoß finden, dann Männer, die Feiglinge sind, an die Verantwortung zu übernehmen für Gottes Volk. Ich möchte euch herausfordern, Männer, horchet darauf, ihr solltet das Verlangen haben, ein Aufseher zu sein. Das ist ein wunderbares Werk, eine vortreffliche Sache. Ich möchte auch ganz einfach sagen, dass wenn ihr das hört, dass wenn ihr das lest, dann ist das sehr exklusiv. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, heißt es hier. Das heißt nicht, wenn ein Levit danach trachtet, wenn ein nobler Mann danach trachtet. Oder wenn ein Mensch, der von dem gut geredet wird, ein reicher, wohlhabender, ein gut belehrter, gut unterwiesener, ein sehr erfahrener. Nein, hier heißt es, wer, egal was für ein Mensch, egal wer, der von Christus Jesus erlöst wurde. Das ist eine Einladung, eine Herausforderung. Und es sagt dir ganz einfach dies, es ist gut, danach zu trachten, dieses Werk. Es ist gut, danach zu trachten, danach zu streben, nämlich dem Dienst eines Aufsehers anzugehen. Für das Volk Gottes. Und lass mich ganz einfach noch einmal sagen, liebe Männer, hörst du das? Hörst du diesen Ruf? Hörst du ihn? Oder stehst du neben dem Berge, neben dem Baum, während andere Menschen nach der Frucht greifen? Und als zweites haben wir dann die Beschaffenheit des inneren Rufes. Die Konversation, die ich oft hatte mit Männern, gerade wenn es um den Dienst geht, nämlich um die Frage, habe ich einen inneren Ruf? Sehr selten hatte ich das Gespräch. Ganz selten hatte ich das Gespräch, also eines leitenden Ältesten. Also der nur leiten möchte, aber dann eben nicht den Lehrdienst mit aufnimmt. Oder Vollzeit. Oftmals hat man eben in diesen Konversationen die Frage, okay, woher weiß ich, woher kenne ich diesen inneren Ruf? Klar, wir haben normalerweise lange Konversationen über viele Dinge, sei es jetzt über Sport, Wetter, über egal was, da hat man lange schöne, interessante Konversationen, auch über die Schrift, klar. Aber dann kommt man ganz vorsichtig an die Frage, woher merkt man das? Und sie haben dann Angst, als würde man dann sich selbst irgendwie darstellen möchte. Nämlich, ob das, was ich innerlich fühle, ob das der Wille Gottes ist. Wie sollte ich fühlen, wenn es um die Frage geht, man hat den inneren Ruf von Gott? Wie sieht das aus? Ich möchte euch sagen, ganz einfach, liebe Freunde, ihr müsst da nicht ängstlich an diese Sache treten, wenn ihr die richtigen Motive habt. Denn die Frage stellt sich jetzt, wenn man nach diesem Amt trachtet, eines Ältesten oder Aufseher in der Gemeinde Jesu Christi, da geht es nicht darum, sich selbst zu dienen. Es ist, wenn irgendetwas, dann genau das Gegenteil. Zu verlangen, ein Ältester zu sein, ist nicht ein Dienst, den du willst, um dir selbst einen Gefallen zu tun, quasi. Sondern wenn du dieses Amt aufnimmst, dann wirst du unweigerlich in Ketten gebunden, getragen, anderen Menschen zu dienen. Um den Herrn Jesus Christus zu dienen und seiner Herrlichkeit. Und das hat so gesehen nichts mit dir selbst zu tun. Es ist nicht selbstdienlich. Und wenn jemand kommt und er hat den inneren Ruf und sagt, hey, ich fühle mich so, dann möchte ich euch bitten, ist dieses Amt dazu da für dich, dass du dem Herrn Jesus Christus dienen kannst oder möchtest du einen guten Namen haben? Was ist dein Motiv? Wir sehen hier von Paulus dann, dass er hier noch ein paar Sachen mitgibt, nämlich als Qualifikationen für solch einen Ältesten. Wer nach einem Aufseher trachtet, also wir haben hier das Wort trachten. Wenn ihr eine andere Übersetzung habt, kann es auch sein, wer das Verlangen danach hat. Weil das Wort oregetai aus dem Griechischen, wo dann hier in der Schlachterübersetzung als trachten übersetzt wird, heißt eigentlich in der wörtlichen Übersetzung im Griechischen, dass man die Hand ausstreckt, um nach etwas zu greifen. Und ich denke, da haben wir ein gutes Bild, nämlich eines Athleten, der sich aufmacht, um in einer sportlichen Aktivität zu siegen. Das heißt, dieses Oregetai, dieses griechische Wort, da denkt man an eine Person wie an einen kleinen Jungen, der gerne ein Sprinter sein möchte. Und er ist ein kleiner Junge und ist noch nie wirklich rennen gegangen. Er hat das noch nie wirklich gemacht. Die Muskeln sind nicht vorbereitet, die Gelenke nicht vorbereitet, die Lunge nicht vorbereitet. Aber er hat ein Ziel. Und er trachtet nach diesem Ziel. Er geht diesem Ziel nach. Er möchte nicht nur die Medaille erlangen, sondern möchte auch dieses Gefühl haben, andere Menschen zu überholen und sie einfach hinter sich zu lassen. Und wie er dann mit seiner Hand vorgreift, um eben zu siegen. Doch was muss er tun, um dorthin zu kommen? Er muss trainieren, ganz klar. Er wird niemals dorthin kommen, wenn er nicht trainiert. Er braucht richtige Schuhe. Er muss dann sprinten gehen, rennen gehen. Er muss dann trainieren, vielleicht einmal pro Tag, zweimal, dreimal, wer weiß, auf verschiedenen Wegen muss er rennen, vielleicht sogar mit Gewichten etwas machen, um sich da immer mehr vorzuarbeiten. Vielleicht muss er auch psychisches Training machen, um den Fokus zu haben, konzentriert zu sein. Denn ihm ging es nicht nur um den Titel zu erringen, sondern die Aufgabe zu bewältigen. Die Aufgabe zu bewältigen. Und das ist, was ich damit gemeint ist, etwas zu trachten. Es ergreift dich komplett. Diese Art, diese Herangehensweise bedeutet, dass man der Arbeit und dem Dienst angepasst wird, eins wird. Und was heißt das für den Ruf? Das heißt, dass man ein ernstliches Verlangen hat, danach zu trachten, selbst zu verändert zu werden, um ein Ältester zu sein in der Gemeinde Jesu Christi. Hört ihr das? Es ist ein innerliches Verlangen, das danach trachtet, verändert zu werden, um in dem Dienst des Herrn Jesus Christus zu stehen in der Gemeinde. Lass mich das sagen, während wir hier sind. Das Dienst eines Ältesten ist nicht für einen Revolutionären, der kommen möchte und Veränderung bringen möchte, der die Gemeinde nach seinen eigenen Ansichten verändern will. Nein, nicht für Revolutionäre. Das heißt, und heißt wahrscheinlich auch, dass du dich verändern musst in dem, wie du denkst, wie du täglich in deinen Dingen umgehst, im Gebet, in der Lesung des Wortes. Du musst nach Gott trachten, du musst ein Mann Gottes werden, wenn du Gott dienen möchtest als Ältester in der Gemeinde. Nicht, dass du einfach nur da bist und dass die Gemeinde dann plötzlich so wird, wie du es gerne hättest. Nein, darum geht es hier nicht. Du musst dich verändern. Und wenn nicht, dann bist du nicht qualifiziert. Und wenn du nicht willig bist, dem Herrn Jesus Christus dich hinzugeben, dem guten Hirten, der Hirte über alle Hirten, dann setze dich nicht einmal in den Platz, um dort zu sein, um solch ein Werk zu tun. Und dann gibt es ein zweites Wort. Er trachtet oder er begehrt eine vortreffliche Tätigkeit, also das Begehren. Begehren, das heißt, ach, das Verlangen schon wieder aus dem Deutschen, wenn man das so übersetzt. Also man könnte sagen, dass in den eigenen Knochen oder in dem eigenen Wesen fühlt man ein Brennen, ein Feuer. Es ist wie ein Verlangen, das man in sich hat. Man möchte das tun. Man hat nicht nur das Verlangen, dieses Werk zu tun, sondern man will es tun. Die Gedanken sind darin ausgerichtet, die Herzen ausgerichtet. Du hast das Verlangen, Christus zu dienen, nämlich indem man seinem Volk dient. Du magst dann sagen, hä, wieso ist das so wichtig, das zu begehren und zu verlangen? Denn ganz wichtig, es ist hart und schwer, ein Ältester zu sein. Und wenn du es nicht tun willst, dann wirst du nicht treu sein in schwierigen Zeiten. Denn ganz klar, Älteste sind einfach nur Menschen und sie sind Sünder und sie werden euch auch mal hier und da enttäuschen. Aber das Verlangen zu haben, dem Volk Gottes zu dienen und sich Jesus hinzugeben und seinem Volke. Und wenn es dann schwere Zeiten gibt, dann und du es nicht selber willst, dann wirst du einfach aufgeben. Zwei nötige Aspekte des internen Rufes. Und dann haben wir eine Kombination von Paulus hier. Nämlich, wenn es dann heißt, nach dem Trachten und Begehren, dass es eine vortreffliche Tätigkeit ist. Es ist nicht so, als würde man nur nach dem Amt suchen. Es geht hier nicht um den Titel, es geht um die Tätigkeit. Es geht um die Tätigkeit hier. Und der Apostel Paulus sagt, es ist gut, es ist vortrefflich. Es ist vortrefflich, eine schöne, wunderbare Sache, für den Herrn Jesus Christus zu dienen. Horch darauf, liebe Männer. Das ist etwas, das du wollen solltest. Lass mich ganz einfach sagen, wenn du ein Mann bist, hier in der Gemeinde und da sitzt und denkst, oh Mann, ich würde gerne ein Ältester sein, aber ich weiß nicht, ob ich diese Verantwortung aufnehmen möchte, dann lass mich euch teilen ein Zitat von David Gilbert, ein Pastor. Er sagt, wenn du das nicht verlangst, begehrst, dann bist du schon disqualifiziert. Das muss da sein, wenn du dem Herrn Jesus Christus dienen möchtest und seiner Gemeinde. Also, liebe Gemeinde, die meisten hier, ich weiß nicht, ich müsste zählen, aber die meisten hier sind keine Männer, so, jetzt erleben. Die meisten seid auch nicht alt genug, um diesen Ruf zu dieser Ältestenschaft. Vielleicht bist du ein Mann hier und du sagst, hey, nein, ich fühle diese Berufung nicht. Nein, definitiv nicht. Das ist nicht bei mir so. Ich fühle das nicht. Dann blicke um dich herum. Blicke auf die Menschen um dich herum. Prüfe sie und frage die einfache Frage. Denke ich, dass sie Gaben und Gnaden haben? Dass sie ein Verlangen haben? Dass sie ein tiefes Verlangen haben? Ein Trachten danach in ihrem Herzen? Dann tut ihr, liebe Gemeinde, das Werk des externen, des äußerlichen Rufes, dass ihr die Männer prüfet. Und wenn ihr dass ihr manche seht, und vielleicht könnt ihr auch zu ihnen hingehen und sie fragen, hast du schon mal daran gedacht, dass das Ältesten aufnehmen? Vielleicht solltest du das tun, lieber Bruder. Vielleicht sagt er dann, hey, ich bin überhaupt nicht so, ich bin definitiv noch nicht an diesem Punkt. Ich habe diese Gaben und Gnaden nicht. Oh, liebe Gemeindemitglieder, dann fragt sie, wieso trachtet ihr nicht danach? Wieso suchst du nicht danach? Wieso arbeitest du nicht daran? Um ein Athlet für Christus sein. Vielleicht heißt das, dass du mehr als einen Gottesdienst besuchst als einen. Vielleicht heißt es, dass du dich mehr in dem Werk der Gemeinde hier einbringen musst. Vielleicht bedeutet es das. Kannst du das tun? Und Männer, wenn du hier seid, wenn ihr hier seid, hier heute Morgen und das alles hört, dann fragt euch diese simple Frage. Was sagt die Passage hier über mich aus? Wie leitet mich diese Passage an? Ganz offensichtlich möchte ich euch hier sagen, dass selbst inmitten all dessen hier, in all diesem Verlangen, dass wenn das Verlangen, das Trachten nicht da ist, dann bist du vielleicht nicht qualifiziert und das ist okay, dass jede Woche, wenn wir hier bitten, den Herrn, dass er Männer erweckt, dann bitten wir ganz spezifisch in allererster Stelle, dass der Herr auf eure Herzen legt, das Verlangen und das Wollen, dem Herrn zu dienen, nämlich indem er sein Leben hingibt für die Gemeinde. Wolltet ihr, liebe Männer, den ersten Teil hier annehmen? Den ersten Schritt nehmen, das ist mein Gebet für euch, für die Gemeinde. Und so möchte ich auch für euch Eltern, zu euch sprechen, damit ihr für eure Kinder betet, damit sie nicht nur Evangelisten oder Missionare oder so etwas werden, die gut sind für das Königreich, sondern dass Gott sie einsetzt, eines Tages, als Älteste. In dem Dienst des Herrn Jesus Christus. Ein Mann, der solche eine Qualifikation hat. ermutigt sie jetzt schon, wenn sie klein sind, um solch eine vortreffliche Tätigkeit nachzugehen, dass sie Jesus Christus verherrlichen, wenn er sie jemals berufen sollte und die Gemeinde diese Berufung auch mit bestätigt. So lasst uns beten. Himmlischer Vater, so sei dir Dank für den Segen, den du der Gemeinde gibst, um unserer Seele willen. O Herr, Ämter, Älteste, Diakone. O Herr, wir bitten dich, dass du unsere Gemeinde einsetzt, in der Ordnung, wie du sie eingesetzt hast, dass unsere Gemeinde gefestigt wird und gestärkt, heiliger, indem unsere Gemeinde doch Älteste und Diakone bekommt. O Herr, überzeuge uns und überführe uns als dein Volk. Das bitten wir alles im Namen Jesu Christi. Amen.